Aus Jakarta, Voice of Indonesia in deutscher Sprache präsentiert Ihnen die Nachrichten, aktuelle Informationen und ein Unterhaltungsprogramm aus Indonesien. Jeden Tag können Sie unsere Sendung über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id hören. Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt. From Indonesia to the
world. Voice of Indonesia in deutscher Sprache. Hallo, liebe Zuhörer, wie geht es Ihnen? Ich freue mich darüber, Sie heute in 60 kommenden Minuten zu begleiten. Einige Programme werden wir Ihnen präsentieren. Das Programm beginnt mit den Nachrichten. Danach folgen der Kommentar und andere leichte Informationen sowie Unterhaltungsmusikprogramm der indonesischen Lieder. Nun hören Sie die Nachrichten. Bleiben Sie bei uns, Voice of Indonesia, aus Indonesien für die Welt, auf der Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German hören.
Here is Voice of Indonesia in Jakarta mit den Nachrichten. Sie hören zunächst die Schlagzeilen. Indonesiens Außenministerium sorgt dafür, dass keine indonesischen Staatsbürger Opfer der Gewalt in Ecuador werden. Erhöhter Schutz und Sicherheit für indonesische Bürger in Papua-Neuguinea. Die Sozialisierung der Präsidentschaftswahlen 2024 in Russland und Weißrussland. Indonesien und Vietnam vereinbaren neue Handelsziele zu erhöhen. Indonesien und Japan einigen sich auf einen 0% Exportzoll für Thunfischprodukte. Peking ist bereit, mit den ASEAN-Ländern über das Südchinesische Meer zu diskutieren. Nun hören Sie die Nachrichten in Einzelnen. Das indonesische Außenministerium bestätigte, dass bei der Gewalt in Ecuador keine indonesischen Staatsbürger Opfer geworden seien. Dies teilte der Direktor für den Schutz indonesischer Bürger und indonesischer juristischer Personen BHI im Außenministerium Yuda Nugraha in einer von Antara am Freitag, dem 12. Januar, zitierten Kurznachricht mit. Nach Angaben der indonesischen Botschaft in Quito beträgt die Gesamtzahl der in Ecuador derzeit lebenden indonesischen Staatsbürger 48 Personen. Einige von ihnen sind indonesische Staatsbürger, die als Priester oder Missionäre in abgelegenen Gebieten außerhalb der Region Guayaquil arbeiten. Bei den anderen handelt es sich mittlerweile um Mitarbeiter und Familienangehörige der indonesischen Botschaft, die in der Hauptstadt Quito leben. Es wurde festgestellt, dass eine indonesische Staatsbürgerin in der Region Guayaquil wohnhaft war. Derzeit wurde jedoch beobachtet, dass sich die betroffene Person außerhalb der Region Ecuador aufhält. Die ecuadorianische Regierung hat am 8. Januar 2024 den Ausnahmezustand ausgerufen, der durch Unruhen bewaffneter Banden in der Region Guayaquil ausgelöst wurde. Die Botschaft der Republik Indonesien in Port Moresby hat sich mit der Regierung und der Polizei von Papua-Neuguinea abgestimmt, um den Schutz und die Sicherheit der indonesischen Bürger nach den Unruhen im Land seit Mittwoch, dem 10. Januar, zu erhöhen. Bisher sind keine indonesische Staatsbürger Opfer der Unruhen geworden. Dies sagte der Direktor für den Schutz indonesischer Bürger und indonesischer juristischer Personen BHI im Außenministerium, Yuda Nugraha, in einer kurzen Nachricht, zitiert von Antara am Freitag, dem 12. Januar. Den Daten der indonesischen Botschaft befinden sich 1.317 indonesische Staatsbürger in Papua-Neuguinea. Am 10. Januar 2004 und 20 kam es in Port Moresby zu Unruhen mit Plünderungen und Niederbrennen von Geschäften, die sich dann auf mehrere andere Städte ausweiteten. Der Premierminister von Papua-Neuguinea, James Marape, hat für die Region Port Moresby den 14-tägigen Ausnahmezustand ausgerufen. Die indonesische Botschaft in Moskau traf sich zusammen mit dem indonesischen Außenwahlausschuss PPLN in Moskau direkt mit wahlberechtigten indonesischen Bürgern in verschiedenen Regionen Russlands und Weißrusslands, um die Wahlen 2024 zu einem Erfolg zu machen. Nach Angaben des außerordentlichen und bevollmächtigten Botschafters der Republik Indonesien in der Russischen Föderation und Weißrussland, Jose Tavares, war das direkte Wählertreffen ein Teil der aktiven Rolle der indonesischen Botschaft und des Überseewahlkomitees bei der Sozialisierung der Wahl 2024. Für die indonesischen Bürger in der Russischen Föderation und in der Republik Weißrussland. Am Freitag, dem 12. Januar, gab Jose Tavares Antara bekannt. Direkte Treffen für indonesische Bürger fanden in mehreren Städten Russlands, wie Moskau, St. Petersburg, Kasan und Tomsk. Dieses direkte Treffen fand im Zusammenhang mit Gemeinschaftsaktivitäten, Studentenangelegenheiten, Sport, religiösen Feiern, dem Unabhängigkeitstag der Republik Indonesien und konsularischen Warung-Aktivitäten der indonesischen Botschaft in Moskau statt. Basierend auf der Liste der ständigen ausländischen Wähler, DPTLN beträgt die Zahl der Wähler in Russland und Weißrussland 1170 Personen, hauptsächlich Wanderarbeiter und Studenten. Präsident Joko Widodo hielt am Freitag, dem 12. Januar, im Präsidentenpalast in Hanoi, Vietnam, ein bilaterales Treffen mit dem vietnamesischen Präsidenten Pho Van Thuong ab. Präsident Joko Widodo sagte, dass sich Indonesien und Vietnam bei dem Treffen auf eine Reihe von Kooperationen geeinigt hätten, darunter die Erhöhung neuer Handelsziele. In einer gemeinsamen Presseerklärung, die von Jakarta aus beobachtet wurde, sagte Präsident Joko Widodo. Er begrüße den Anstieg der Investitionen zwischen den beiden Ländern, großen Unternehmen und indonesischen Einhörnern, die erheblich in Vietnam investiert haben. Präsident Joko Widodo sagte außerdem, dass Indonesien und Vietnam vereinbart hätten, die Zusammenarbeit bei der Ernährungssicherheit zwischen den beiden Ländern sowohl in der Landwirtschaft als auch in der Fischerei zu stärken. Insert buka, ACT Insert, Indonesia dan Vietnam sepakati peningkatan target perdagangan baru.
Kita sepakat untuk memperkuat.
Wir haben vereinbart die Zusammenarbeit in den Bereichen Landwirtschaft und Fischerei zu stärken. Wo die Unterzeichnung des MOU zur Zusammenarbeit in der Fischerei einen großen Impuls zur Förderung der Zusammenarbeit und Investitionen in diesem Bereich darstellt. Darüber hinaus haben sich die beiden Länder nach Angaben des Staatsoberhauptes auch auf eine Zusammenarbeit im Bereich des Elektroauto- und Batterieökosystems sowie der Energiewende geeinigt. Darüber hinaus fuhr er fort, dass Indonesien und Vietnam auch weiterhin bestrebt seien, die regionale wirtschaftliche Stabilität und das Wachstum aufrecht zu erhalten. Das Ministerium für Maritime Angelegenheiten und Fischerei KKP hat eine Vereinbarung zur Senkung der Exportzollsätze für vier verarbeitete Thunfischwaren nach Japan von 9,6% auf 0% abgeschlossen. Der Null-Exportzoll gilt für Thunfischkonserven und Bonito-Thunfischkonserven von 9,6% bis 0%, sowie zwei Zolltariflinien für Katsu Bushi mit HS-Code 1604.14091 und anderen Thunfisch HS-Code 1604.14099, ursprünglich 9,6% bis 0%. Der Generaldirektor für die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit von Meeres- und Fischereiprodukten, Budi Sulistio in Jakarta, erklärte am Freitag, dem 12. Januar, es gelten 2,0% Zölle, insbesondere Katsubushi, mit Zertifikatsanforderungen, aus denen hervorgeht, dass es sich bei dem Rohmaterial um Bonito mit einer Mindestlänge von 30 cm handelt. Laut Budi Sulistio wird dieses Abkommen frühestens Ende 2024 in Kraft treten, nachdem der Ratifizierungsprozess zwischen den beiden Ländern abgeschlossen ist. Es ist bekannt, dass Japan mit einem Importwert von 2,2 Milliarden US-Dollar im Jahr 2022 nach den USA der zweitgrößte Importeur von Bonito Thunfisch weltweit ist. Der Sprecher des chinesischen Außenministeriums, Mao Ning, sagte, sein Land sei bereit, die Konsultationen abzuhalten, um den Verhaltenskodex für das südchinesische Meer COC mit den ASEAN-Mitgliedsländern zu besprechen. Mao Ning hofft, wie Antara am Freitag, dem 12. Januar, berichtete, dass die ASEAN-Länder mit China zusammenarbeiten, um die gesetzten Ziele zu erreichen und die Konsultationen zur Umsetzung des Verhaltenskodex zu beschleunigen. Am Dienstag, dem 9. Januar zuvor, erklärte die indonesische Außenministerin Retno Marsudi, sie sei bereit, mit allen ASEAN-Mitgliedsländern, einschließlich den Philippinen, zusammenzuarbeiten, um den Verhaltenskodex für das südchinesische Meer so schnell wie möglich fertigzustellen. Die Philippinen und China waren in den letzten Monaten häufig in Streitigkeiten in den Gewässern des südchinesischen Meeres verwickelt, insbesondere in der Nähe der Koralleninsel, die China Ren'ai Jia nennt, während die Philippinen sie Ayungin Sual nennen und die zu den Spratly-Inseln gehört. Mao Ning fuhr fort, dass China und die ASEAN-Länder an der Annahme des Verhaltenskodex im südchinesischen Meer arbeiten, was ein wichtiger Schritt bei der Umsetzung der Verhaltenserklärung der Vertragsparteien DOC im südchinesischen Meer sei. Liebe Zuhörer der Voice of Indonesia, nun hören Sie den heutigen Wetterbericht. Jakarta am heutigen Mittag ist wolkig. Bei einer Temperatur von 25 bis 30 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 75 bis 95%. Das waren die Nachrichten der Voice of Indonesia in Jakarta.
Voice of Indonesia, aus Indonesien für die Welt. Herzlich willkommen zu unserem Programm Interessantes aus der Heimat. Bei diesem Programm geben wir einen interessante Information aus einigen indonesischen Regionen. Wir beginnen mit der ersten Information aus Sidoarjo, Ostjava. Ende Januar 2024 begann die Bezirksregierung von Sidoarjo mit der Revitalisierung des Sportstadions Glora Delta Sidoarjo GDS es zu einem FIFA Standard Station. International Football Federation zu machen der Bezirksleiter von Sidoarjo, Ahmad Muhlor Ali, brachte am Mittwoch in Sidoarjo seinen Stolz über die Revitalisierung von dem Sportstadion Glora Delta Sidoarjo nach FIFA Standards zum Ausdruck, die vom Ministerium von diulang. Ende Januar 2024 begann die Bezirksregierung von Sidoarjo mit der Revitalisierung des Sportstadions Glora Delta Sidoarjo GDS es zu einem FIFA Standard Stadion. International Football Federation zu machen der Bezirksleiter von Sidoarjo, Ahmad Muhlor Ali, brachte am Mittwoch in Sidoarjo seinen Stolz über die Revitalisierung von dem Sportstadion Glora Delta Sidoarjo nach FIFA Standards zum Ausdruck. Die vom Ministerium für öffentliche Arbeiten und öffentlichen Wohnungsbau durchgeführt wird. Er nannte diese Revitalisierung einen positiven Schritt zur Verbesserung der Sportanlagen in Bezirk Sidoarjo und zur Schaffung eines Stadions, das internationalen Standards entspricht. Er brachte auch das Engagement der Bezirksregierung von Sidoarjo zum Ausdruck, das Gesicht von dem Sportstadion Glora Delta Sidoarjo zur Verschönern. Drian Isa Yostova, Leiter der Sportabteilung des Sidoarjo Regency Dispora Par, sagte, dass die Revitalisierung des Sportstadions Ende Januar 2024 beginnen und im August 2024 abgeschlossen sein soll. Die nächste Information kommt aus Surabaya, Ostjava. Ein Team aus Dozenten und Studenten des Diplom-3-Studienprogramms der Fertigungstechnik von der Berufsfakultät der Universität 17. August 1945 Surabaya entwickelte Desan Kecaka Elektroauto, die Umwelt zu schützen und den CO2-Fußabdruck zu minimieren. Das sagte Yusuf Eko Nur Cahyu, Leiter des Studienprogramms der Fertigungstechnik von der Universität 17 Agustus am Mittwoch in Surabaya. Bei diesem Auto handelt es sich die zweite Generation des Elektroautos Aurora, das 2017 in Zusammenarbeit mit Studierenden des Studiengangs Elektrotechnik und Fertigungstechnik Einstein. Darüber hinaus umfasst die Verbesserung der Fahrzeugspezifikationen die Entwicklung eines Lenksystems, das eine Zahnstange verwendet. Anschließend wird ein Bremssystem mit 4 Kolben an allen 4 Rädern konstruiert, sodass die Bremsstabverzögerung größer ist. Dieses Elektroauto verwendet eine LiFePO4 Batterie und minimiert dadurch das Gewicht des Elektroautos. Das Fahrraum wird entsprechend dem Komfort des Fahrers gestaltet. Yusuf Eko Nugroho fügte hinzu, dass das Elektroauto Sancaka keine Verfolgungstechnologie verwende, die Effizienz der Nutzung der Elektrobatterie zu erhöhen. Die letzte Information kommt aus Mataram, West Nusa Tenggara. Die Mataram Universität in West Nusa Tenggara eröffnet für das Studierendenjahr 2024 bis 2025 ein internationales Kursprogramm und erhält speziell für 30 Studierende aus Palästina Studienstipendien. Professor Siti Hilfana, Prof. Siti Hilyana, stellvertretender Kanzler 1 und der UNRAM zuständig für akademische Angelegenheiten, sagte, dass die Eröffnung des internationalen Bachelorprogramm Prof. Siti Hilyana, stellvertretender Kanzler 1 der UNRAM zuständig für akademische Angelegenheiten, sagte, dass die Eröffnung des internationalen Bachelorprogramm darauf abzielt, den Ruf der Universität Mataram auf dem Weg zu einer Weltklasse-Universität zu verbessern, indem ihr akademischer Ruf gestärkt wird. Ihr zufolge seinen 18 internationale Klassenstudienprogramm vorbereitet worden. Die Studierenden, die ihre Anmeldung bestätigt haben, kommen aus verschiedenen Ländern, nämlich aus Myanmar mit 19 Personen, Bangladesch 60, China 25, den Philippinen 20, Ägypten 20, Palästina 30 und Abu Dhabi 60. Hiliana betonte, dass Studierende internationaler Klassen Einrichtungen nach internationalem Standard sowie Lehrpläne und Dozenten erhalten, die der Lehr- und Lernprozess mit einer besonderen Akkreditierung unterstützen. Sie sagte, dass die Studenten aus Palästina eine Sonderbehandlung erhalten wurden, nämlich Stipendien für ein Studium an der Mataram-Universität. Unterdessen gibt es seiner Meinung nach Dozenten von Studierenden aus Ägypten, die während ihres Studiums an der Mataram-Universität frei sein werden. Das war Interessantes aus der Heimat.
Voice of Indonesia.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zum Programm Vergangenheit und Gegenwart. Wir fangen mit dem Ereignis am 13. Januar 1982 an, an dem das Flugzeug Air Florida verunglückte. Das Flugzeug Air Florida Nummer 90 stürzte in den Potomac-Fluss in Washington DC, den USA am 13. Januar 1982. Die Boeing 737-222 mit der Registrierungsnummer N62AF forderte 78 Todesopfer. Das Flugzeug stürzte nur 3,2 Kilometer vom Weißen Haus entfernt ab. Zitiert von History.com prallte das Flugzeug, das vom Washington Nationalflughafen in Virginia abflog, auf die Brücke 14th Street Bridge und stieß dort 7 Fahrzeuge. Schließlich stürzte das Flugzeug in den Fluss Potomac, deren Oberfläche mit gefrorenem Eis bedeckt war. Wir kommen jetzt zum 13. Januar 2001, dem Erdbeben in El Salvador. Ein Erdbeben mit einer Stärke von 7,6 erschütterte die Republik El Salvador am 13. Januar 2001. Das Erdbeben dauerte etwa 40 Sekunden, als die Menschen in ihren Häusern entspannten. Daher wurden viele Menschen durch einstürzende Häuser begraben. Dieses Erdbeben in dem mittelamerikanischen Land beschädigte das Strom- und Telefonnetz, was die Verbreitung von Informationen und die Verteilung von Hilfsgütern erschwerte. Der Flughafen San Salvador wurde aufgeschlossen. Das Ereignis am 13. Januar 2012, an dem das Schiff Costa Concordia gesunken ist, ist das letzte heutige Thema des Programms Vergangenheit und Gegenwart. Das Costa Concordia war ein Kreuzfahrtschiff der Concordia-Klasse, das der Reederei Costa Cruises gehörte und von ihr betrieben wurde. Das Schiff wurde auf der Werft Sestri Ponente 1 hergestellt, die Fincantieri in Italien gehört. Der Name von Concordia soll die Hoffnung auf anhaltende Harmonie, Einheit und Frieden unter den europäischen Nationen ausdrücken. Das Schiff war das erste Schiff der Concordia-Klasse. Die Costa Concordia fuhr im Juli 2006 in See ab und ist das größte in Italien gebaute Schiff mit einer Bruttoraumzahl von 114.500 Tonnen. Das Schiff erlangte die internationale Aufmerksamkeit am 13. Januar 2012, nachdem es vor Isla del Giglio, Italien, aufgrund gesunken ist und 4000 Menschen evakuiert werden mussten. Mindestens 25 Menschen kamen ums Leben, 42 wurden verletzt und 7 wurden noch vermisst. Das war Vergangenheit und Gegenwart von Voice of Indonesia.
Looked at me, what's up? And then we went around town to the sun. Okay.
Hey. Roses in the bed.
It started on a Saturday, 2:45, and then a couple days later, we're history.
Liebe Zuhörer, Sie hören nun das Programm Unser Indonesien mit dem Titel Indonesien und die Philippinen verstärken Zusammenarbeit, vorgelesen von Quinta. Indonesiens Präsident Joko Widodo sagte, dass der 25 Jahrestag der diplomatischen Beziehungen zwischen Indonesien und den Philippinen ein Anstoß sei. Die konkrete Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern in verschiedenen Bereichen zu stärken. Dies teilte Präsident Joko Widodo am Mittwoch, dem 10. Januar, in einer gemeinsamen Presseerklärung mit Präsident Ferdinand Marcos im Malacanang Palace, Manila, den Philippinen mit. Präsident Joko Widodo sagte, Indonesien und die Philippinen hatten sich in Politik und Sicherheit durch die Stärkung der Grenzzusammenarbeit geeignet. Präsident Jokowi gab zu, dass deutlich gemacht habe, wie wichtig es sei, eine beschleunigte Überarbeitung des Grenzschutzabkommens zu fordern. Im Zufolge muss auch das Grenzübertrittsabkommen unüberarbeitet werden. Der Präsident hält es auch für wichtig, die Grenze all des Festlandstockels zu klären und die Verteidigungszusammenarbeit einschließlich der Verteidigungsausrüstung zu stärken. Im Wirtschaftsbereich eigneten sich die beiden Länder außerdem darauf, den Markt zugang weiterhin zu öffnen, um den Handel zwischen und den beiden Ländern zu steigern. Insbesondere bat der Präsident die Philippinen auch um Unterstützung hinsichtlich der Sicherheitsmaßnahmen für indonesische Kaffeeprodukte. Was die regionale Zusammenarbeit betrifft, eigneten sich Indonesien und die Philippinen darauf, die Einheit und Zentralität der ASEAN zu stärken. Der Präsident betonte, dass ASEAN weiterhin an den Grundsätzen der Volksrecht festhalten müsse. Laut Präsident Joko Widodo teilen die beiden Staatsoberhäupter die gleiche Ansicht, dass die Bedeutung der Stärkung der Einheit und Zentralität der ASEAN nicht nur einfach Jargon ist. Die ASEAN muss sich weiterhin an die Grundsache der Volksrechts halten und ihre positive Kraft für Frieden, Stabilität und Wohlstand aufrecht erhalten. Bei dieser Gelegenheit drückte der Präsident auch seine Wertschätzung für das Vertrauen der Philippinen in die indonesischen Staatsunternehmen BUMN beim Aufbau wichtiger Infrastruktur in Lam aus. Der Präsident ermutigte das Projekt zur sofortigen Umsetzung des Nord-Süd-Pendelzuges der Philippinen, der ebenfalls vor Indonesien in BUMN durchgeführt wird. Der Präsident ermutigte das Projekt zur sofortigen Umsetzung des Nord-Süd-Pendelzuges der Philippinen, der ebenfalls von der indonesischen BUMN durchgeführt wird. Das war unser Indonesien.
Sekian lamanya kita tak berjumpa, namun tak sengaja berpapasan ku denganmu. Tatapan yang sama, rasanya yang lama, namun ku kecewa kau tak peka. Oh, telah lama ku menunggu dirimu, ku coba hubungiku, salah hatiku berharap padamu. Mencari yang tak pasti, wahai kau bunga hatiku, menanti dirimu. Sekian lamanya kita tak berjumpa, namun tak sengaja
Indonesia.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie den Urlaub in der Stadt Kendari der Provinz Sulawesi machen, sollten Sie Sate Pokea probieren. Diese Sate ist eines der typischen Gerichte von Sulawesi mit der Hauptzutat aus Süßwassermuschel. Diese Sate wird normalerweise entlang des Strandes verkauft. Auf lokaler Sprache bedeutet Pokea Muschel, die ein endemisches Tier in Südost-Sulawesi ist. Dieses Tier lebt im Pohara-Fluss, im Bezirk Konawe. Obwohl es viele Arten von verarbeiteten Süßwassermuscheln gibt, ist das Pohara-Dorf, das ungefähr 25 Kilometer vom Stadtzentrum Kendari liegt, vor allem für Sate Pokea bekannt. Sate Pokea besteht aus Muschelfleisch, das mit würzigen, pikanten und ein bisschen süßen Erdnusssoße gegeben wird. Diese Spezialität wird in der Regel mit dem Lemper oder Reiskuchen ohne Fülle, der mit dem Bananenblatt gegrillt wird. Dieser Lemper-Reiskuchen heißt Gogos. Wie übliches Sate-Gericht aussieht, wird Pokea-Sate auch mit Satay-Spissen serviert. Ein Spiss-Sate besteht aus 5 Pokea-Stück. Pokea wird als eine Schalentierart, die sehr nahrhaft ist, bekannt und angenommen. Daneben enthält Pokea eine Substanz, die die Leberfunktion mit menschlichen Körper unterstützt. Das extrahierte Muschelfleisch ist auch wirksam als Anti-Rheumatikum und bei der Arthritis-Erkrankung. Liebe Hörerinnen und Hörer, bei den Geschäften, die Sate Pokea verkaufen, kann man Sate Pokea nicht nur mit Gogos, sondern auch mit gekochten Eiern verzehren. Der einzigartige Geschmack mit richtiger Größe kann Ihre Zunge verwöhnen. Das war wunderbares Indonesien. Wir werden uns mit anderen Themen wieder treffen. Auf Wiederhören!
Voice of Indonesia.
Liebe Hörerinnen und Hörer, die 38. Verleihung des Südkoreanischen Musikpreises Golden Disc Award GDA wurde in Jakarta abgehalten. Der Musikpreis, der seit 1986 verliehen wird, fand am Samstag, den 6. Januar 2024 in Jakarta International Stadium, JIS, statt. Dutzende Musiker und Musikgruppen aus Südkorea nahmen an diesem jährlichen Event teil und zugleich begrüßte K-Pop-Fans in Indonesien, unter anderem ENHYPEN, New Jeans, Stacy, Stray Kids, Zero Base One, Seventeen, Boy Next Door, 5050, Ivy, Le Sserafim, YB, TXT, Park Jaejoong, and Lapu. Die Veranstaltung der Golden Disc Awards in Jakarta wurde von K-Pop Fans in Indonesien begrüßt, da GDA zum ersten Mal in Jakarta abgehalten wird. Zuvor wurde die GDA in Thailand in 2022, in China in 2015 und in Malaysia in 2013 und in Japan in 2012 durchgeführt. Der Sekretariatsvertreter von 38. Golden Disc Awards sagte, dass die Veranstaltung GDA außerhalb Südkoreas durch wachsenden Einfluss des K-Pops auf dem globalen Markt motiviert sei, einschließlich der Steigerung der Nachfrage von asiatischen Zuschauern, die K-Pop-Künstler sehen möchten. Das 38. Event GDA in Jakarta soll die größte Veranstaltung in der Geschichte des K-Pop-Konzerts in Indonesien werden, mit einer großartigen Bühne, Visuals und Beleuchtung. Der Veranstalter versicherte, dass er den Zuschauern ein näheres Erlebnis mit Idolen bieten konnte. Um dieses beste Erlebnis zu bieten, präsentierte der Veranstalter diese Vorführung mit dem internationalen Standard in Südostasien. Das Event GDA 2024 dauerte jedoch nur 4 Stunden. Das war dies und das von Voice of Indonesia.
Wajahnya ku lirik lagi dia, semakin ku pandang wajahnya semakin rupawan. Matanya memancarkan cinta, senyumnya manja nan menggoda, gayanya wajar mempesona. Siapa dia? Gara-getan,
wajahnya, kulirik lagi dia. Semakin ku pandang wajahnya, semakin rupawan. Matanya memancarkan cinta, senyumnya manja nan menggoda. Gayanya wajar mempesona, siapa dia?
Of Indonesia.
Voice of Indonesia, aus Indonesien voor de wereld. Herzlich willkommen zu unserem Programm Musik Regenbogen. Liebe Zuhörer, wie immer jeden Samstag präsentieren wir Ihnen ein Kroncong-Lied. Heute spielen wir für Sie ein Kroncong-Lied mit dem Titel Nyaman, Komfortabel, gesungen von Kroncong Tujuh Putri. Dieses Lied ist eigentlich ein Poplied. Es ist ein Werk von Amnes K. Maleng und wurde am 11. Oktober 2019 veröffentlicht und wurde von Amnes K. Maleng populär gemacht. Das Lied Nyaman erzählt von einer Reise von jemandem, der sehr glücklich ist, wenn endlich eine wahre Geliebte trifft, die sehr perfekt ist. Liebe Musikfreunde, hier ist Kroncong Tujuh Putri mit dem Lied Nyaman. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung.
Senyaman ini mungkin di
Voice of Indonesia.
Kita berlari dan teruskan bernyanyi. Kita buka lebar pelukan mentari. Bila pun terjatuh nanti, kau siap melangkah aku lebih tinggi. Seperti pedih yang telah luka yang telah terobati. Bila kita jatuh nanti, kita siap untuk melompat lebih tinggi. Bersama kita bagai hutan dan hujan. Aku ada karena kau telah tercipta. Ku petik bintang kau simpan cahayanya tenang. Berikan kau perlindungan sebagai pengingat teman, juga sebagai jawaban semua tantangan. Ku petik bintang untuk kau simpan cahayanya tenang. Berikan kau petik bintang untuk kau simpan sehari.